Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo ihr Lieben. Ja, wir haben ja in der letzten Episode mit Professor Bär über die Myxomatose gesprochen und heute geht es um eine andere Viruserkrankung, nämlich die Blauzungenkrankheit oder den Blue Tongue Virus, BTV abgekürzt. Und auch hierzu wird uns Professor Bär sehr aufschlussreiche Einblicke gewähren. Also ich wünsche euch viel Spaß bei der Sendung. Bevor es aber losgeht, hört ihr noch ein kurzes Wort zu meinem Sponsor Vortex Optics. Jagdcast wird euch von Vortex Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Vortex hat für jede Anwendung die richtige Ausrüstung parat. Mehr Informationen findet ihr unter www.vortexoptik.de. Hallo Herr Professor Bär, schön, dass Sie wieder dabei sind.
Guten Tag, ich begrüße Sie.
Herr Professor Bär, wir haben ja in der letzten Sendung über die Myxomatose gesprochen, eine andere Krankheit, die zumindest die Jägerkreise, aber auch Schafhalter in den letzten Monaten sehr umgetrieben hat, ist die Blauzungenkrankheit, der Blutang-Virus, der BTV. Es gibt sicherlich die eine oder andere Parallele, aber bitte erklären Sie uns doch mal, was die Blauzungenkrankheit eigentlich ist.
Die Blauzungenkrankheit wird durch das Virus der Blauzungenkrankheit hervorgerufen. Das ist ein Virus, was über Knitzen, das sind ganz kleine Stechmücken, übertragen wird und was in vielen Ländern außerhalb Europas stark verbreitet ist, besonders Afrika, Asien, Südamerika und leider immer wieder mal aus diesen Ländern zu uns eingeschleppt wird. Und es ist im Oktober 2023 ein neues Blauzungenvirus nach Europa eingeschleppt worden, nach Holland. Das Virus vom Serotyp 3, also es gibt insgesamt 24 relevante Serotypen, da sieht man schon, wie variabel dieses Virus ist. Und es hat sich dann in Holland 2023 ausgebreitet, ist auch nach Deutschland gekommen und 2024, jetzt in diesem Jahr, hatten wir eine ganz massive Welle. Und diese Viren befallen Wiederkäuer, in erster Linie Schafe und Rinder, wobei Schafe schwer erkranken, Rinder meistens nicht so schwer. Und dieses Virus BTV3, das in Holland erstmals aufgetreten ist, kommt höchstwahrscheinlich aus Afrika, das sehen wir an den genetischen Informationen. Und es ist leider ein Virus, das sich sehr stark ausbreitet und besonders Schafe sehr, sehr krank machen kann. Also wir haben ihn oder auch Schafe töten kann und wir haben Betriebe sowohl in Holland als auch bei uns, wo mehr als 50% der Schafe dann versterben. Also eine sehr schwerwiegende Erkrankung und die einzige Möglichkeit, sich gut davor zu schützen, ist die Impfung.
Nun haben Sie von der Einschleppung gesprochen. Also wissen wir, wie das genau vonstatten gegangen ist?
Wir wissen es tatsächlich nicht genau. Und wir hatten das erste Mal ja nach Zentraleuropa eine Einschleppung von BTV8 im Jahr 2006. Und auch da haben wir damals schon spekuliert. Und auch heute ist es so, wir sind, das sind Regionen in Holland und auch in Nordrhein-Westfalen, wo sehr viele Menschen leben, die mit sehr vielen Gütern versorgt werden müssen. Und diese Güter kommen über den Luftverkehr. Und das können Obst sein, das kann Gemüse sein und das können auch Blumen sein. Und die kommen aus genau diesen Ländern, die sehr viel diese Erkrankungen haben. Und es reicht im Grunde, dass eine infizierte Knitze, also eine kleine Mücke, zur richtigen Zeit in einem Container mitfliegt. Und mit viel Glück oder Pech, ganz wie man sieht, erreicht diese Knitze dann auch ein Zieltier. Und deswegen sind gerade die Umgebung von Flughäfen ist durchaus interessant. Und wenn wir uns den Eintrag 2023 auf der Karte ansehen, dann sind die ersten Fälle in Holland nicht so weit weg von dem sehr großen Flughafen Schiphol. Also wir müssen zumindest die Hypothese aufstellen, die Einschleppung von infizierten Vektoren, infizierten Knitzen aus diesen Ländern über den Flugverkehr, über Waren, ist eine mögliche Eintragsquelle.
Ja, verstehe. Also Schiphol, das ist der Flughafen bei Amsterdam in den Niederlanden.
Amsterdam, ja. Genau.
Jetzt haben Sie gesagt, das Virus stammt ursprünglich aus Afrika. Werden solche Viren sich auch im Zuge des Klimawandels ausbreiten? Müssen wir uns darauf einstellen?
Also zum einen diese, man nennt das Arboviren, Arthropod-Borne Viruses. Das sind Viren, die sehr effizient oder fast ausschließlich über Insekten oder andere Arthropoden übertragen werden. Und diese Viren kommen häufig und gerade auch die Viren, die besonders krankmachend sind, kommen häufig eben in Länder vor, wo die Temperaturen durchaus höher sind und wo besonders viele dieser Insekten vorkommen. Und deswegen hat tatsächlich höhere Temperaturen mehr Niederschläge, die können so ein Geschehen beeinflussen. Bei der Blauzungenkrankheit ist es so, dass die bei uns heimischen Knitzen das Virus schon sehr gut vermehren können. Wir wissen aber, dass wahrscheinlich höhere Temperaturen es dem Virus leichter machen, sich zum Beispiel an eine europäische Knitze zu adaptieren. Also deswegen ist es weniger die Etablierung neuer Vektoren, neuer Insekten. Die höheren Temperaturen spielen da eher eine Rolle, dass das Virus es auch mag, sich bei hohen Temperaturen zu vermehren. Also so richtig gut vermehrt sich so ein Virus in einem Insekt, wenn die Temperatur deutlich höher als 20 Grad ist. Und unter 12 Grad stoppt weitestgehend die Vermehrung. Und deswegen sind heiße, feuchte Sommer, und die hatten wir in den letzten Jahren, etwas, was das Risiko erhöht und vielleicht auch die Verbreitung erleichtert.
Heißt also, Sie haben eben gesagt, Arthropoden, ja, zumindest an Insekten gebunden oder durch sie vermehrt. Heißt das, dass die Tiere sich auch nur über diese Stechinsekten anstecken oder gibt es da auch andere Faktoren?
Die Blauzungenkrankheit, zumindest die 24 Typen, die interessant sind für Nutztiere, die werden ausschließlich über Knitzen weitergegeben. Also sie können zwei Tiere nebeneinander stellen und die werden sich nicht infizieren, aber eine infizierte Knitze reicht, um das Virus von einem Tier auf ein anderes zu bringen. Also das ist tatsächlich eine reine Knitzen übertragene Erkrankung. Und das merkt man auch sehr schön, dass der Peak, der höchste Anteil an infizierten Tieren, den findet man dann so ab Juni, Juli geht das los und August, September, Oktober, da sind auch die meisten Knitzen unterwegs und das sind wirklich Milliarden über Milliarden Knitzen und die übertragen dann ganz effizient und bis Dezember, Januar haben wir praktisch keine neue Übertragungen. Das Virus kommt trotzdem über den Winter und im dann nächsten Jahr kann das wieder losgehen und das geht dann in einer Welle, 1, 2, 3 Wellen über 3 Jahre, bis dann so viele Tiere eine Immunität aufgebaut haben, dass diese Übertragung nicht mehr effizient funktioniert.
Wieso kommt das Virus trotzdem über den Winter, wenn wir weniger als 12 Grad haben und eben keine Übertragung von Tier zu Tier stattfindet?
Auch dort haben wir kein absolut feststehendes Ergebnis, das ist es, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen, wir nennen das Indoor-Knitzen. Also Knitzen gehen auch in Ställe und können dort auch infiziert über einige Zeit überleben, können im Stall nochmal ein Rind infizieren und die nächste Indoor-Knitze kann wieder das Virus aufnehmen. Das ist eine Möglichkeit. Und die zweite ist, diese Viren infizieren auch, gerade bei Rind und Schaf, auch den Fötus. Und dann werden einige Monate später, also wenn die im Oktober infiziert wurden, dann geht in einem trächtigen Rind, dann geht das Virus auf das Kalb über. Und wenn dieses Kalb dann 6 Monate später geboren wird, also im April oder Mai, wo dann schon wieder mehr Knitzen da sind, dann wird ein positives Kalb geboren. Also das ist ein sehr eleganter Mechanismus für das Virus, um einige Monate zu überwinden, durch diese dann chronisch oder sogar persistierend infizierten Kälber. Und so schaffen es diese Viren, sehr zuverlässig über den Winter zu kommen.
Okay. Jetzt haben wir schon sehr detailliert über Ausbreitung gesprochen, aber wie ist eigentlich der Krankheitsverlauf bei der Blauzungenkrankheit? Das wäre schön, wenn Sie uns das auch nochmal so wirklich von der Ansteckung, Inkubationszeit, den gesamten Verlauf einmal beschreiben würden.
Kann ich sehr gerne machen. Also das Ganze startet mit einer infizierten Knitze. Die setzt sich auf das Tier, durchdringt die Haut, will Blut aufnehmen und dabei gibt sie auch etwas Virus, denn das Virus vermehrt sich in diesen Knitzen. Das ist anders als bei der Myxomatose, das ist eben kein indirektes Übertragen, sondern das ist wirklich ein Virus, was sich in der Knitze, in der Speicheldrüse der Knitze vermehrt. Und dann ist dort sehr, sehr viel Virus und bei dem Stich wird dann Virus ins Blut gegeben, in die obere Hautschicht, ins Blut und dort startet die Vermehrung. Und das Virus vermehrt sich dort innerhalb von 2-3 Tagen an dieser Stelle, aber auch in den lymphatischen Organen, im Lymphknoten, der in der Nähe liegt, zu sehr hohen Virustitern nennen wir das, also hohen infektiösen Einheiten und verbreitet sich dann im Blut. Und ich finde dann bereits am 3., 4. Tag nach der Infektion, finde ich Virus im Blut. Und diese Vermehrung geht über einige Tage und gerade bei BTV3 sehen wir, das können wir auch wieder über die PCR-Werte, über den CT-Wert, also die Menge an Genomkopien können wir sehen, das geht sehr, sehr schnell zu sehr viel Virus im Blut. Denn man muss sich vor Augen halten, das Virus will ja wieder über den nächsten Stich einer Knitze weitergegeben werden. Und deswegen muss da sehr viel Virus im Blut sein und diese starke Vermehrung schädigt aber die Tiere. Da sind dann auch Organe betroffen, wie beispielsweise die Milz und es werden sehr viele Stoffe vom Körper als Abwehr ausgeschüttet. Das macht die Tiere aber auch krank, sodass wir nach einigen Tagen, das beginnt so am 7., 8. Tag, die ersten schweren Erkrankungen sehen, hohes Fieber. Und die Tiere können dann häufig nicht mehr laufen, die Gelenke sind geschwollen, es gibt Ödeme, Wasseransammlungen im Kopfbereich und auch die Lunge ist betroffen und das gab der Erkrankung mal den Namen der Blauzunge, die Tiere ersticken fast. Das ist aber diese blaue Zunge, die sich dann bildet, ist aber sehr, sehr selten. Das sieht man nur bei ganz schweren Fällen und selbst dann nur bei einigen Tieren. Und die Tiere, die dann die Erkrankung durch das aktive Immunsystem kontrollieren können, die erholen sich dann, das dauert aber und häufig sind die trotzdem auch in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt und ähnlich wie bei der Myxomatose, auch das Immunsystem wird in Mitleidenschaft gezogen, also auch andere Infektionen, bakterielle Infektionen, Parasitosen können dann einen modulierenden Effekt haben und die Schwere der Erkrankung nochmal verändern. Nach 10 bis 14 Tagen haben die Tiere Antikörper gebildet. Wenn sie dann Antikörper haben und eine T-Zellimmunität, dann überleben sie in der Regel. Die Tiere, die das nicht rechtzeitig ausbilden und zu viel Virus vermehrt haben, die versterben.
Und es klang vorhin so durch, nach 2 bis 3 Jahren hat so eine Population, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich der falsche Begriff, so eine Art Immunität entwickelt gegen die Blauzungenkrankheit.
Ist tatsächlich etwas, was man als Herdenimmunität bezeichnen kann.
Ja.
Das ist so und deswegen sind die Wellen, meistens geht es mit einer kleineren Welle los, wenn wir jetzt BTV3 ansehen, 2023 doch eine erhebliche Ausbreitung in den Niederlanden, nur etwas, ganz wenig Ausbreitung bei uns und dann im Folgejahr eine Explosion. Also ich habe das immer einen Tsunami genannt, also in Holland über dann ganz Deutschland hinweg, aber besonders in den westlichen Teilen der Bundesrepublik haben wir mit Sicherheit Hunderttausende infizierter Tiere, gemeldet sind 15.000 Fälle, in erster Linie Schafe und Rinder. Aber es werden auch Neuweltkameliden, also Lamas, Alpakas betroffen. Wir haben durchaus auch ein paar Meldungen, aber nicht viele von Wildwiederkäuern. Also ganz klassisch Rotwild, Dammwild, ganz selten Rehwild. Und man hat aber auch im Zoo ganz ausgefallene Spezies oder mal ein Rentier, ein Elch, ein Bison. Und was wir im Wildbereich ganz klar sagen können, am stärksten betroffen aufgrund der nahen Verwandtschaft zum Schaf ist das Mufflon. Also Muffelwild, ist durchaus betroffen und dort findet man auch die meisten Todesfälle, was jetzt Wildtiere angeht. Und wir haben für BTV3 etwa 200 Meldungen, also 15.000 Meldungen insgesamt und 200 Meldungen von Wildtieren und Zootieren, davon eben einige Muffelwild und einige Gatterwild. Also wir haben einige Fälle beim Rotwild oder beim Dammwild, die im Gatter gehalten werden. Da sehe ich das aber auch am ehesten. Also wir müssen auch immer davon ausgehen, wenn jetzt im Revier Dammwild verendet, wird das ja nicht immer gefunden. Wir haben aber auch aus den dieses Jahr sehr stark betroffenen Regionen wie Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen nicht jetzt eine übermäßig hohe Meldung für Wildtiere. Also Wildtiere scheinen mit dieser Erkrankung durchaus sich arrangieren zu können. Das haben wir bei BTV8 schon gesehen. Und auch bei BTV3 sieht es im Moment nicht so aus, als würde es erheblich auf die Population einwirken. Also durchaus eine andere, ganz andere Situation als bei der Myxomatose.
Ja, auch in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich ein bisschen rumgefragt und da wurde mir zugetragen, dass es aber auch Kreise gibt, die gar nicht daran interessiert sind, verendete Wildtiere zu beproben.
Das ist schade. Also kann ich wenig dazu sagen. Ich kann nur raten dazu, dass verendete Wildtiere untersucht werden sollten, weil uns macht das natürlich auch viel leichter dann, Schätzungen vorzunehmen, wie viel sind denn betroffen. Was wir aber machen ist, wir haben Programme und auch einige der Bundesländer tun das, Antikörper messen in den Tieren oder auch mittels PCR. Das Besondere bei der Blauzungenkrankheit ist, das Virus bleibt mittels PCR nachweisbar in Rindern und Schafen für bis zu 200 Tage. Das liegt daran, dass das Virus, nachdem es sich vermehrt hat, an die roten Blutkörperchen bindet. Das ist also ein genialer Trick dieser Viren, sich im Blut zu halten und dann sind sie für etwa 40 bis 60 Tage infektiös. Dann sind sie zwar nicht mehr infektiös, aber das Virusgenom ist immer noch nachweisbar und beim Rind geht das auf jeden Fall für bis zu 200 Tage, beim Schaf ein bisschen weniger, bei den Neuweltkameliden am wenigsten, weil die haben etwas andere Erythrozyten. Und es gibt eben Programme, um auch im Wildtier zu schauen. Wir machen das im Moment hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und da wir in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht so eine starke Ausbreitung haben, sehen wir auch bei den ersten Untersuchungen nur etwa 4-5% der Tiere mit Antikörpern. Ich habe von Kollegen gehört, die in Nordrhein-Westfalen Untersuchungen machen, da sind das dann schon weit über 50%. Heißt aber auch, das sind alles überlebende Tiere. Das heißt, wir müssen im Moment davon ausgehen, die Mehrzahl der Wildtiere überlebt diese Infektion.
Aber bei den Schafartigen sprachen Sie vorhin von, habe ich das richtig verstanden, 50%?
Nein, bei den Schafartigen können wir die Zahl nicht genau festlegen. Wir müssen aber davon ausgehen, dass die ähnlich stark betroffen sind wie die Schafe. Und da kann ich mir eben auch höhere Raten an verendeten Tieren vorstellen. Ich glaube, auch dort werden wir erst über die Streckenzahlen der nächsten 1-2 Jahre sehen, in welchen Regionen, gerade in muffelstarken Regionen, wie dort der Einfluss war. Und dort kriegen wir aber auch durchaus oder auch die Länder Einsendungen veränderter Mufflons. Also deswegen, das ist ziemlich klar, dass diese Tiere wahrscheinlich von den Wildtieren am stärksten betroffen sind.
Jetzt haben wir noch zwei Arten, die ja relativ nah verwandt sind, sage ich mal, mit den Schafen. Das ist die Gams und der Steinbock, ja, Ziegenartige. Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, die sind sicher, weil diese Vektoren, die Mücken gar nicht so hoch kommen. Mittlerweile hat sich das Klima aber so stark in den Alpen insbesondere verändert, dass auch Gnitzen und Stechmücken dort oben im Sommer sich rumtreiben. Wie steht es denn um die?
Da wurde schon bei BTV8 damals, das haben besonders auch die Österreicher, die Schweizer, die haben ja deutlich mehr Steinböcke und Gamswild, dass dort tatsächlich auch Infektionen vorkommen, auch mit Todesfällen zum Teil, war aber auch jetzt kein massiver Eingriff in die Population. Für BTV3 wissen wir das noch nicht. Also Bayern ist tatsächlich und gerade Südostbayern ist noch wenig stark von BTV3 betroffen. Das ist eine Region, wo wir sagen, da könnte nächstes Jahr eben die dritte Welle besonders stark werden. Und das alles hängt aber jetzt davon ab, wie viel wird geimpft. Also die Schafe in Deutschland sind mittlerweile, wir haben etwa 1,1, 1,2 Millionen geimpfte Schafe und viele Infizierte noch dazu. Das heißt, die Schafpopulation hat wahrscheinlich schon eine gewisse Immunität aufgebaut. Bei den Rindern ist nur ein kleiner Teil geimpft. Das heißt, das bietet dem Virus auch nächstes Jahr nochmal Möglichkeiten, sich wieder sehr stark auszubreiten. Und gerade in Regionen, die bisher nicht betroffen waren. Also das ist im Grunde von Nord nach Süd im Osten. Also das Virus hat sich quasi über Holland Richtung Westen bewegt und da können wir von Baden-Württemberg bis nach Schleswig-Holstein hoch mit dem Zentrum Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sehen. Wenn Sie auch auf die Karten auf unserer Homepage, FLI-Homepage, da sehen Sie wahnsinnig viele Fälle. Und die nehmen nach Osten hin und besonders nach Südosten hin ab. Und deswegen wird das tatsächlich erst nächstes Jahr dann etwas sein, wo wir darauf achten müssen, kommt Gamswild, kommt Steinwild tatsächlich auch in diese Bereiche. Alles, was sehr hoch ist, wird trotzdem weniger Knitzenbelastung haben. Also von daher gesehen wird der Virusdruck für diese Spezies wahrscheinlich geringer sein, auch wenn der Klimawandel, die Erwärmung dazu führt, dass auch die Knitzen höher steigen und auch die Schaffälle in Österreich und der Schweiz deuten darauf hin, das kann auch mal in höhere Regionen gehen.
Ja, verstehe. Es drängt sich immer die Frage auf, was können wir Jäger tun, um eben den entsprechenden Wildschaf ja, oder Gamsbeständen irgendwie unter die Arme zu greifen. Gibt es da Maßnahmen, die auch relativ kurzfristig helfen?
Aus meiner Sicht nicht. Also gerade bei diesen Aboviren, diesen knitzenübertragenen Viren, gibt es nur eine Möglichkeit des sicheren Schutzes und das ist die Vakzinierung. Und das ist eine Vakzinierung über die Nadel und damit scheidet sie für Wildtiere aus. Also von daher gesehen ist es aber trotzdem wichtig, dass besonders Schafhalter, aber auch so viel wie möglich Rinderhalter impfen, weil das führt tatsächlich zu einem indirekten Schutz, weil je mehr Nutztiere geimpft sind, umso schwerer tut sich das Virus, eine große Welle aufzubauen. Und das haben wir 2008 gesehen bei BTV8. Da gab es ja eine Impfpflicht. Und da hat sich das Virus dann überhaupt nicht mehr in Richtung Osten ausbreiten können. Also es gab einen kompletten Stopp. Und die jetzt nicht vorhandene Impfpflicht und die geringere Impfung wird vermutlich dazu führen, dass sich das Virus weiter ausbreiten kann. Also ich kann eigentlich nur indirekt auch etwas für Wildtiere tun, wobei, wie gesagt, der Einfluss auf die Wildtierpopulation ist vermutlich nicht so groß. Aber je mehr quasi geimpft würde, umso weniger ist auch die Belastung für die Wildtiere. Und wir haben aus der Erfahrung 2008 dann gesehen, 2009, 10 gab es dann quasi gar keine Viruszirkulation mehr, also auch keine Infektion von Wildtieren, die dann weitergelaufen wäre. Also von daher gesehen, nur indirekt, persönlich glaube ich trotzdem, dass diese Einflüsse ja bei BTV3 wahrscheinlich zu spät kämen. Das Virus hat sich schon so schnell ausgebreitet. Und es wird sich auch im nächsten Jahr in den noch nicht betroffenen Regionen wahrscheinlich ausbreiten. Und was wichtig wäre trotzdem eben nicht verendete Tiere nicht untersuchen, sondern durchaus auch Proben zu nehmen, damit man weiß, ja, wie viel Rotwild, wie viel Dammwild, das verendet gefunden wird, ist denn positiv.
Wie sollte ich mich denn verhalten, wenn ich jetzt, ja, offensichtlich kranke Tiere in der Natur sehe, also jetzt als Jäger. Und da ist jetzt ein Muffelwidder, der wirkt angeschlagen. Normalerweise tendiert man dazu, den natürlich zu erlegen. Aber ist das der richtige Schritt oder sollte man abwarten, ob der das vielleicht ausheilt und dann eben auf dem Wege seiner Population hilft?
Also das kann ja nur der individuelle Beobachter dieses Tieres entscheiden. Ich denke, es gilt die Grundregel, schwer krankes Wild ist zu erlegen. Einfach auch aus Tierschutzgründen. Also die Tiere werden schwer krank, die leiden auch und man weiß ja nicht, ob das Tier überlebt. Also da würde ich ganz klar die Grundregel sagen, schwerkrankes Wild ist zu erlegen. Und dann ist es aber wichtig, ich habe das ja, ist ein krank erlegtes Stück. Und ein krank erlegtes Stück, das sollte ich schon versuchen rauszukriegen, was hat das denn?
Ja, unbedingt.
Und deswegen die Kombination. Aber die Entscheidung, ob das jetzt schwerkrank ist oder das muss tatsächlich der geschulte Blick des Jägers entscheiden. Das ist manchmal nicht einfach. Aber ich glaube, das kann man nicht pauschalieren. Also man kann keine generelle Empfehlung geben. Das ist im Einzelfall eine oft nicht ganz einfache Entscheidung, weil es ist vielleicht in der Dämmerung, es ist vielleicht auf weite Entfernung und so weiter.
Gut, jetzt habe ich so ein offensichtlich krankes Stück erlegt. Wie verhalte ich mich denn da? Also viele tun sich schwer, eben jemanden zu finden, der dann entsprechende Untersuchungen einleitet. Aber vielleicht fangen wir mal mit dem persönlichen Schutz an. Muss ich besondere Maßnahmen ergreifen, um mich zu schützen? Gibt es da vielleicht ein zoonotisches Potenzial?
BTV, das ist das Gute, ist keine Zoonose. Also alle Blauzungenviren sind nicht infektiös für den Menschen. Also es ist ein reines Wiederkäuervirus. Also davor brauche ich keine Angst haben. Wir raten aber generell, es kann ja auch mal was anderes sein. Also generell grundlegende Hygienemaßnahmen. Also Handschuhe.
Ja.
Also solche Dinge. Desinfizieren. Nachher auch das Messer, mit dem man vielleicht für eine Probennahme das Tier eröffnet hat, um ein Stück Milz zu bekommen oder etwas Blut. Das muss natürlich desinfiziert werden. Also die Grundregeln der Hygiene. Die sollten immer eingehalten werden. Aber die Blauzungenkrankheit macht jetzt keine besondere Schutzmaßnahme erforderlich. Also sie wird nicht auf den Menschen übertragen. Und die beste Probe ist alles das, wo Blut enthalten ist. Schweiß. Also eine Schweißprobe bedeutet für den Jäger, da kann ich ohne Probleme sowohl die Antikörper als auch das Virusgenom selber nachweisen. Wenn ich das nicht habe, ein Stück Milz geht auch. Also es ist sehr einfach nachzuweisen. Was nicht geht, ist ein Nasentupfer oder ein Rektaltupfer. Das geht nicht. Das Virus ist tatsächlich fast ausschließlich im Blut und in den lymphatischen Organen. Also es würde quasi schon ein Tupfer mit Blut dran, würde den Nachweis schon erlauben. Oder ein kleines Röhrchen, jeder kennt das. Es werden ja auf fast allen Drückjagden mittlerweile, besonders beim Schwarzwild, Proben genommen. Also ein EDTA-Blutröhrchen mit etwas Blut drin reicht schon. Und bei einem Fallwild muss man sehen, aber da würde auch eben ein Stück Milz würde ohne Probleme den Nachweis ermöglichen.
Sehr gut. Also wenn der Verdacht besteht, dass es hier sich um die Blauzungenkrankheit handelt, reicht das Blut und wenn man eben total im Dunkeln tappt, dann vorzugsweise eben das ganze Stück.
Das wird häufig ja und das wäre die allerbeste Lösung, aber die wird halt häufig gescheut, deswegen raten wir, wenn das nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, dann wenigstens so ein Minimalprobenset und das wäre beispielsweise eine Blutprobe.
Ja. Wir haben es bei der Myxomatose besprochen, aber wie verhält es sich mit der Bejagung kranker Bestände? Also wenn wir jetzt insbesondere mal vielleicht über das Muffelwild reden.
Ist sehr schwer zu sagen. Ich bin auch tatsächlich sehr unerfahren, was Muffelwild angeht. Kann ich wenig dazu sagen. Ich würde auch dort dazu raten, dass man sich ansieht, wie entwickelt sich der Bestand und wie viele tote Tiere finde ich denn da. Also wenn dort ein starker Einfluss anzunehmen ist und den würde ich im Moment am ehesten beim Muffelwild sehen, dann kann es durchaus sein, dass man die Bejagungsplanung anpasst. Also das kann ich mir vorstellen. Das glaube ich ist aber etwas, was auch sehr individuell entschieden werden muss. Und ich habe auch schon den ersten Landesjagdverband, der anfragt, der auch Muffelwild in einer Region zumindest hat. Und da muss man sich wirklich genau überlegen, was macht man jetzt. Bei den anderen Wildarten sehe ich im Moment keine Notwendigkeit irgendwelcher Änderungen der Bejagungsschemata. Und beim Mufflon, da muss man in den Regionen, die jetzt auch betroffen sind, einfach die Streckenentwicklung abwarten und die Revierinhaber beobachten ja durchaus auch das Wild. Die sehen, wie sich die Strecke entwickelt, wie viel Lämmer gehen da noch mit, wie entwickelt sich das, und danach muss man dann eventuell die Bejagung anpassen, zumindest für vielleicht 1-2 Jahre.
Nun, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagten Sie, dass ja auch alle Wildwiederkäuer von der BTV oder vom BTV betroffen sind, aber dass die Rehe noch am besten davon kommen.
Ist zumindest auch bei BTV 8 schon der Hinweis gewesen. Also wir haben ganz selten Informationen über tatsächlich BTV-positives Fallwild beim Reh. Sehr selten. Und wir haben natürlich auch kein Gatterwild beim Reh oder sehr wenig. Und deswegen hat man diese mehr kontrollierten Nachweise, die ich beim Dammwild und beim Rotwild habe, die haben wir da auch nicht. Aber bisher sieht es nicht so aus, auch in den schon sehr stark betroffenen Regionen, dass das dort einen riesen Einfluss hat. Und wir haben durchaus auch diskutiert, das Rehwild hat ja eine Eiruhe. Und damit entwickelt sich der Fötus über den Winter erstmal relativ spät, sodass auch Infektionen vermutlich weniger gut den Fötus erreichen können. Also auch das könnte eine sehr gute Planung der Natur sein, um quasi Föten zu schützen. Und deswegen gab es auch, das war bei Schmallenberg-Virus auch so, eigentlich sehr wenig Nachweise aus dem Wildbereich, was jetzt veränderte, ich sag mal, Kitze, Kälber, Lämmer angeht. Immer mit dem Hinweis, wir sind ja jetzt bei BTV erst in dem zweiten Jahr und wir werden das genau beobachten. Deswegen sind wir auch durchaus darauf angewiesen, dass Jäger, die in ihrem Revier Beobachtung machen, die vielleicht auch ein verändertes Reh finden, ein krank erlegtes Reh, dass es eben Untersuchungen gibt, weil dann können wir mehr Aussagen machen. Dort muss man ein bisschen aufpassen, da die Tiere ja so lange positiv sein können, muss nicht immer der positive Nachweis dann auch komplett korrelieren mit der Erkrankung. Also da muss man ein bisschen, aber das kann man über auch Antikörpernachweise und Abschätzung der Viruslast, kann man das durchaus korrelieren.
Aber an wen wende ich mich denn mit meinen Fällen? Also wer kriegt meine Probe?
Es sind zwei Dinge, die dort zu beachten sind. Einmal, in der Regel ist das Veterinäramt zuständig und die Untersuchung läuft in den regionalen Landesuntersuchungsämtern. Und das heißt, ich kann diese zwei Stellen im Grunde anlaufen und das kann auch durchaus in Abstimmung mit den Landesjagdverbänden. Also man kann dort auch nachfragen, ob es da schon Kontakte gibt. Und ich glaube schon, dass alle interessiert sind, da auch mehr Daten zu bekommen. Und das ist nicht ganz einfach, weil natürlich Fallwild nicht immer gefunden wird und nicht immer beprobt wird. Und deswegen aber nochmal der Appell, dass das durchaus sinnvoll ist, solche Proben zu nehmen und auch besonders auch von krank erlegtem Wild, weil man dort noch gut einschätzen kann, wie war denn das Erkrankungsbild, das der Jäger beobachtet hat. Das gibt uns zusätzliche Daten, die wir im Moment kaum haben. Hm.
Es gibt einen Fall, von dem habe ich leider erst erfahren, als nicht mehr vernünftig beprobt werden konnte. Der spielte sich bei Rehwild ab und auch bei mehreren Stücken. Und da hat man entsprechend veränderte Rehe gefunden, die offensichtlich in einem guten Ernährungszustand waren, wo auch nichts darauf hindeutete, dass die jetzt von Hunden oder Wölfen gerissen wurden. Also auch die Decke sah ordentlich aus, kein dreckiger Spiegel und nichts. Die waren verendet und um die herum soll eben ein ungefähr im Umkreis von 1 Meter jeweils so die ganze Vegetation plattgedrückt gewesen sein, als ob die eben im Todeskampf sie dort gelitten hätten. Klingelt da bei Ihnen irgendwas? Könnte das im Zusammenhang mit BTV stehen oder haben Sie eine andere Idee, in welche Richtung das gehen könnte? Maximale Unsicherheit, ich weiß nicht.
maximale Unsicherheit und eben sehr, sehr schade, dass keine Proben genommen wurden. Und vor allem ein einzelnes Stück, ja, aber mehrere Stücke, da sollte man immer Proben nehmen, ja. Weil man genau sonst, es entstehen ja auch dann Gerüchte. Das verbreitet sich dann als Gerücht, man glaubt dann irgendwas. Ohne eine Testung ist das alles reine Spekulation und bringt dann auch nicht so viel. Ja. Ja, also deswegen durchaus so eine Tupferprobe, das kann auch mal zur Not, ich sage es einfach mal, ein Q-Tip aus dem Supermarkt sein. In einem Plastikröhrchen. Also das zur Not ist das auch etwas, aber die meisten Landesuntersuchungsämter stellen mittlerweile Beprobungsmaterial zur Verfügung. Und wir haben hier in Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit dem Helmholtz-Institut für One Health tatsächlich ein Wildmonitoring-Programm. Das heißt, wir gehen zu den Drückjagden und beproben dort alles Schalenwild. Und deswegen glauben wir, dass wir zumindest jetzt hier für die Region jetzt mal modellhaft immer mehr Aussagen gewinnen werden in nächster Zeit. Und ich weiß, dass auch andere Regionen durchaus Wildtiere beproben. Und wir sind in Kontakt dort und wir versuchen tatsächlich die Datenlage dort zu verbessern. Und dass, ich sag mal, das i-Tüpfelchen wäre, wenn immer wieder auch tatsächlich Proben von verendeten oder krank erlegten Tieren wirklich untersucht würden.
Ja, unbedingt. Und soweit ich weiß, zumindest gilt es für Schleswig-Holstein, können eben verendete Tiere, bei denen die Todesursache unbekannt ist, auch übers Landeslabor kostenlos untersucht werden zur Klärung der Todesursache?
Da muss man sich immer informieren. Das ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Auch diese Kostenregelungen. Deswegen kann ich da immer wenig dazu sagen, weil da gibt es mindestens 16 unterschiedliche Regelungen. Leider, da greift der Föderalismus.
Ja. Also für Schleswig-Holstein ist das definitiv der Fall und für andere Bundesländer, Österreich und die Schweiz oder wo auch immer ihr herkommt, ruft einfach bei den Kreisveterinärämtern an und klärt das. Die haben ja auch ein Interesse daran, dass sich da nicht irgendwie so im Verdeckten eine Seuche oder eine neue Krankheit ausbreitet. Also das, solche Fälle müssen wir halt nur immer ganz besonders ernst nehmen. Herr Professor Beer, ja, wir haben so auch zur BTV so all meine Fragen abgearbeitet, aber haben wir irgendwas Besonderes vergessen? Gibt es noch irgendwas, was Sie unseren Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben das Wichtigste geklärt und auch gerade Fragen zur Beprobung, dann Impfung der Nutztiere, Schaf, Rind, das sind die Dinge, die da im Moment eine Rolle spielen und tatsächlich sind diese Neueinträge auch immer etwas, wo man leider Zeit braucht, um die entsprechenden Daten wirklich zu haben und wir können mit besseren Daten auch bessere Empfehlungen geben und deswegen mit jedem Monat, mit jeder Welle werden wir da auch schlauer und können dann auch noch bessere Schlussfolgerungen ziehen.
Klasse. Ja, dann müssen Sie glatt damit rechnen, dass ich Sie nächstes Jahr mal wieder anrufe.
Alles klar.
Für heute erstmal ganz sehr herzlichen gerne. Dank. Also das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Ja, Lieben, das war unser Zweiteiler zu den Viruserkrankungen Myxomatose und Blauzungenkrankheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr selber Erfahrungen in euren Revieren mit diesen Krankheiten gemacht habt, dann meldet euch doch einfach mal. So, in 14 Tagen gibt es die nächste Sendung. Ich hoffe, dann seid ihr wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, Weidmannsheil.